Wenn die Bibel von einem Menschen Gottes spricht, geht es nicht um einen frommen Titel für besonders begabte oder einflussreiche Christen. Gemeint ist ein Mensch, in den Gott sich selbst hineingeschenkt hat und der nun aus diesem neuen Leben heraus denkt, fühlt, spricht und handelt. Im 1. Timotheusbrief spannt Paulus den Bogen von Gottes Ratschluss bis zu ganz praktischen Fragen im Alltag der Gemeinde, und mitten hinein stellt er den Ruf, du aber, Mensch Gottes. Diese Anrede stellt eine Frage in den Raum, wovon ist mein Leben tatsächlich bestimmt, von natürlicher Kraft, von äußerem Erfolg oder von dem ewigen Leben Gottes in mir? Was einen Menschen Gottes wirklich ausmacht? Wenn Paulus Timotheus als Mensch Gottes anspricht, rückt er ihn in ein anderes Licht als das übliche religiöse Denken. Nicht Funktion, Amt oder sichtbare Leistung stehen im Vordergrund, sondern eine unsichtbare Herkunft. Timotheus ist jemand, in den Gott sich selbst hineingegeben hat. Über alle, die an Christus glauben, heißt es, die weder von dem Blut noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt wurden. Ein Mensch Gottes ist daher nicht einfach ein engagierter Christ, sondern ein von Gott gezeugter, der im Innersten ein neues Leben trägt. Dieses Leben ist nicht eine veredelte Form des alten Menschen, sondern das Leben Gottes selbst, das in einem gewöhnlichen, schwachen Menschen Wohnung genommen hat. Gottes Verlangen ist es, Männer Gottes hervorzubringen, indem er sich selbst in diejenigen austeilt, die an Christus glauben. Ein Mann Gottes ist jemand, der an Gottes Leben und Natur teilhat und dadurch in seinem Leben und in seiner Natur eins mit ihm wird und ihn so zum Ausdruck bringt. Dies entspricht dem Geheimnis der Gottseligkeit, dass Gott ist, Jeffenbart im Fleisch. Dieses neue Leben bleibt nicht neutral in uns. Es verändert nach und nach, worauf wir uns stützen, was wir lieben, wovor wir Ehrfurcht haben. Petrus beschreibt das Ziel Gottes mit diesen Worten, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Teilhaber der göttlichen Natur zu sein bedeutet nicht, aufzuhören, Mensch zu sein, sondern inmitten aller menschlichen Begrenztheit von innen her mit Gott verbunden zu sein. Paulus fasst diese Verbindung konzentriert so, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. In dieser Einheit wird das Geheimnis der göttlichen Lebensweise erfahrbar, von dem es heißt, er, der offenbar gemacht wurde im Fleisch. Gott lässt sich in menschlicher Gestalt sehen, hören und berühren, damals in Christus, heute angedeutet in denen, die sein Leben tragen. Ein Mensch Gottes bleibt darum ein wirklicher, begrenzter Mensch mit Geschichte, Temperament und Schwächen. Der Unterschied liegt nicht in einer perfekten Moral, sondern in der inneren Bezugsquelle. Das natürliche Leben reagiert aus sich selbst, verteidigt sich, sucht seine eigene Ehre. Das göttliche Leben sucht die Ehre des Vaters, ist fähig zu tragen, zu lieben, zu dienen, wo das alte Leben an seine Grenzen kommt. So wird im Alltag erfahrbar, was Paulus die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist, nennt. Gott verwaltet seinen Reichtum, indem er sich selbst in Menschen hinein austeilt und sie lernt, auf dieses Leben zu vertrauen. Dieses Vertrauen formt eine neue Sicht auf Gott, auf Menschen, auf Gemeinde und Dienst. Wer so auf Gottes Leben gegründet ist, muss sich nicht hinter großer Begabung verbergen oder an mangelnder Begabung verzweifeln. Der Maßstab verschiebt sich, nicht das Außergewöhnliche, sondern das von Gott durchdrungene gewinnt Gewicht. Ein Wort der Ermutigung, das aus der Gemeinschaft mit Gott kommt, kann mehr tragen als viele glänzende Argumente, eine unscheinbare Treue im Verborgenen kann für Gott kostbarer sein als eine beeindruckende Bühne. Ein Mensch Gottes lernt, seine eigene Schwachheit nicht mehr als Gegensatz zu Gottes Wirken zu sehen, sondern als Raum, in dem Gottes Leben sich zeigen darf. Darin liegt eine stille Ermutigung, auch der Alltag, der uns unscheinbar vorkommt, kann zum Ort werden, an dem der unsichtbare Gott durch ein menschliches Leben sichtbar wird. Die weder von dem Blut noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt wurden. Durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Zu verstehen, was einen Menschen Gottes wirklich ausmacht, befreit von der Last, etwas vorweisen zu müssen, und öffnet den Blick für das Geschenk des göttlichen Lebens in uns. Wer sich daran erinnert, dass er aus Gott geboren ist und Anteil an seiner Natur hat, wird ermutigt, nicht mehr aus dem alten, natürlichen Leben zu leben, sondern in kleinen, konkreten Situationen auf das Leben Gottes in sich zu achten. Mitten im normalen Alltag dürfen so Momente entstehen, in denen das, was Gott in uns hineingelegt hat, sichtbar wird, leise, aber wirklich. Leben aus dem ewigen Leben, fliehen, nachjagen, kämpfen. Das Leben aus dem ewigen Leben Gottes beschreibt Paulus mit starken, aber sehr konkreten Verben, fliehen, nachjagen, kämpfen. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe vor diesen Dingen und jage der Gerechtigkeit nach, der göttlichen Lebensweise, dem Glauben, der Liebe, dem standhaften Ausharren, der Sanftmut. Fliehen heißt hier nicht feige ausweichen, sondern sich bewusst aus dem Einflussbereich dessen lösen, was das neue Leben erstickt, Habsucht, Stolz, leere Diskussionen, geistliche Eitelkeit. Nachjagen bedeutet, mit innerer Entschiedenheit das zu suchen, was mit dem Wesen Gottes übereinstimmt, Gerechtigkeit, also Geradheit und Verlässlichkeit vor Gott und Menschen, göttliche Lebensweise, das heißt ein Alltag, in dem Gott erkennbar ist, Glaube als lebendige Verbindung zu ihm, Liebe, Ausharren und Sanftmut als die Frucht dieses inneren Kontaktes. Paulus, Betonung in 1, Timotheus liegt ganz gewiss nicht auf Kraft, Gaben oder natürlicher Fähigkeit. Paulus beauftragt Timotheus, nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut zu streben. Gerechtigkeit bedeutet, vor Gott nach Gottes gerechten und strengen Anforderungen den Menschen gegenüber recht zu sein. Zweitens sollten wir nach Gottseligkeit streben, dem Ausdruck Gottes. Diese Bewegungen, fliehen und nachjagen, sind Ausdruck eines Ringens, das Paulus den guten Kampf des Glaubens nennt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Der Kampf des Glaubens ist mehr als das Verteidigen von richtigen Lehren. Es ist der Kampf darum, in allem an Gott festzuhalten und sich von ihm her bestimmen zu lassen. Darum mahnt Paulus an anderer Stelle, die unheiligen und altweiberhaften Mythen dagegen weise ab und übe dich zur göttlichen Lebensweise. Das ewige Leben wird hier nicht als bloße Zukunftshoffnung vorgestellt, sondern als gegenwärtige Wirklichkeit, die ergriffen werden will. Es ist, wie Paulus schreibt, das Ergreifen dessen, was wirklich Leben ist, ein Leben, das auch mitten in Druck, Unverständnis oder Versuchung nicht versiegt. Im Alltag zeigt sich dieses Leben oft unscheinbar. Gerechtigkeit drückt sich darin aus, dass ein Mensch Gottes in kleinen Dingen verlässlich ist, Versprechen ernst nimmt, nicht mit der Wahrheit spielt. Gottesfurcht zeigt sich darin, dass jemand Gottes Gegenwart mitdenkt, auch wenn niemand zusieht. Glaube bedeutet, Gottes Wort mehr Gewicht zu geben als spontanen Stimmungen oder Ängsten. Aus diesem stillen Vertrauen wächst Liebe, die nicht auf Gegenleistung wartet, Ausharren, das nicht beim ersten Gegenwind aufgibt, und Sanftmut, die auch in Kontroversen nicht hart werden muss. So wird der gute Kampf nicht vor allem in spektakulären Momenten ausgefochten, sondern in vielen kleinen Entscheidungen, in denen das ewige Leben gegen das alte Leben zum Zuge kommt. Es ist tröstlich, dass Paulus diese Dinge an einen jungen, von Schwachheit geprägten Timotheus schreibt. Das ewige Leben ist keine Auszeichnung für wenige, sondern das Erbe aller, die Christus gehören. Treue in diesem Kampf ist daher kein heroischer Sonderweg, sondern die normale Konsequenz dessen, dass Gott sein Leben in uns gelegt hat. Wer sich innerlich auf dieses Leben ausrichtet, entdeckt, dass selbst Kampf und Mühe von einer anderen Kraft getragen werden. In der Erfahrung wächst das Vertrauen, nicht wir halten das ewige Leben fest, sondern dieses Leben hält uns. Das schenkt Mut, die nächsten Schritte zu gehen, auch wenn vieles unvollkommen bleibt, im Wissen, dass Gott selbst die Quelle und Vollendung dieses Weges ist. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe vor diesen Dingen und jage der Gerechtigkeit nach, der göttlichen Lebensweise, dem Glauben, der Liebe, dem standhaften Ausharren, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das Bild vom Fliehen, Nachjagen und Kämpfen hilft, das christliche Leben nicht als statischen Zustand, sondern als lebendigen Weg mit Gott zu verstehen. Wer wahrnimmt, dass das ewige Leben in ihm wohnt, kann die Spannungen des Alltags anders deuten, nicht als Zeichen des Scheiterns, sondern als Schauplatz des guten Kampfes des Glaubens. So erwächst ein leiser, aber tragfähiger Mut, in den eigenen Umständen immer wieder Gottes Gerechtigkeit, seine Liebe und seine Sanftmut zu suchen und dem Leben Raum zu geben, das er selbst in uns begonnen hat. Treue bis zum Erscheinen Christi und Umgang mit irdischem Reichtum. Am Ende seines Briefes stellt Paulus das Leben des Menschen Gottes entschieden in den Horizont der Ewigkeit. Er richtet Timotheus nicht zuerst auf wechselnde Entwicklungen in Gemeinde und Welt aus, sondern auf Gott selbst. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Gott wird hier als der beschrieben, der allem Leben gibt, er ist die Quelle, von der jedes echte Leben ausgeht. Christus wiederum ist der, der in der Stunde der größten Bedrängnis ein gutes Bekenntnis abgelegt hat. Vor Pontius Pilatus stand keine imponierende Gestalt, sondern der verwundbare Sohn Gottes, der dennoch an der Wahrheit festhielt und in allem mit dem Vater eins blieb. Auf dieser Grundlage bekommt Timotheus die ernste Zusage, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das Gebot meint hier nicht eine einzelne Vorschrift, sondern den ganzen Auftrag, als Mensch Gottes aus dem göttlichen Leben zu leben. Ich gebiete dir vor Gott, der allen Dingen Leben gibt, und Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Hier beschreibt Paulus Gott als den, der allen Dingen Leben gibt. Das zeigt, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das Leben richten müssen. Jeder Aspekt unseres christlichen Wandels muss etwas sein, dem Gott Leben geben kann. Dieses Bewahren geschieht unter dem Licht der Erscheinung Christi, deren Zeitpunkt nicht in unserer Hand liegt. Jesus hatte den Jüngern gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Gerade weil der Zeitpunkt verborgen bleibt, ist jeder Augenblick kostbar. Die Erwartung des Herrn ist nicht Spekulation über Zeitabläufe, sondern eine Lebenshaltung, die von seiner kommenden Herrlichkeit her denkt. Paulus hebt den, der kommen wird, in majestätischen Worten hervor, den seligen und alleinigen Machthaber, den König der Könige und Herrn der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. In diesem Licht erscheinen unser Dienst, unsere Treue, aber auch unser Versagen in einem neuen Maßstab. Entscheidend ist nicht, wie wir vor Menschen abschneiden, sondern wie wir in der Gegenwart des kommenden Königs leben. Mitten in diese Perspektive hinein spricht Paulus noch ein sehr irdisches Thema an, Reichtum. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Reichtum ist weder an sich verwerflich noch an sich heilsam, entscheidend ist, worauf das Herz vertraut. Wer seine Sicherheit aus Besitz zieht, bindet sich an etwas, das per Definition unsicher ist. Demgegenüber ruft Paulus dazu, die Hoffnung auf Gott zu setzen, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Materielle Güter sollen nicht zum Ersatz für Gott werden, sondern in die Beziehung zu ihm hineingenommen werden. Darum fährt Paulus fort, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Besitz wird so zu einem Mittel, in dem Charakter Gottes durchscheint, seine Freigebigkeit, seine Aufmerksamkeit für die Bedürftigen, seine Freude daran, zu teilen. Unter dieser Sicht gewinnt auch das Wort über den Schatz für die Zukunft seine Farbe, wodurch sie für sich selbst ein gutes Fundament wie einen Schatz für die Zukunft weglegen, damit sie das ergreifen, was wirklich Leben ist. Das wirklich Leben ist mehr als finanzieller oder beruflicher Erfolg, mehr als gesellschaftlicher Einfluss. Es ist das ewige Leben, das bleibt, wenn alles andere vergehen muss. In diesem Licht werden gute Werke zu Bausteinen einer bleibenden Wirklichkeit, nicht zu Punkten in einer Leistungsbilanz. Ein Mensch Gottes lernt daher, Lehre, Dienst, Beziehungen und Finanzen so zu gestalten, dass Gott ihnen Leben geben kann. Paulus schließt mit einem eindringlichen Ruf, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Das anvertraute Gut ist das Evangelium von Christus, das gesunde Wort der Gnade. Es soll nicht durch falsches Wissen und fruchtlose Wortgefechte verdrängt werden. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die Aussicht auf das Erscheinen Christi und die Erinnerung daran, dass Gott allem Leben gibt, öffnen den Blick für das, was wirklich Bestand hat. Wer Reichtum und Einfluss als Treuhandgut aus Gottes Hand sieht, kann freier mit beidem umgehen und im Teilen, im Dienen und im Festhalten am Evangelium einen Schatz für die Zukunft legen. In dieser Haltung verliert das Morgen seine bedrohliche Schwere, und das Heute gewinnt Tiefe, Treue im Kleinen, Großzügigkeit im Verborgenen und das Bewahren des anvertrauten Wortes werden zu Ausdrucksformen eines Lebens, das auf den kommenden Herrn ausgerichtet ist. Herr Jesus Christus, du wahrer Mensch Gottes, danke, dass du dein ewiges Leben mit uns geteilt hast, damit wir nicht mehr aus unserer natürlichen Kraft leben müssen. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir zu deinem Leben berufen sind und richte unser Herz neu auf dich aus, wo wir uns an Wissen, Erfolg oder Besitz geklammert haben. Lass deine Gerechtigkeit, deine Gottesfurcht, dein Glaube, deine Liebe, dein Ausharren und deine Sanftmut in unserem Alltag Gestalt gewinnen, damit Gott in unserem gewöhnlichen Leben sichtbar wird. Bewahre uns darin, bis du erscheinst in Herrlichkeit, und halte uns in der Hoffnung fest, dass dein Leben in uns stärker ist als jede Schwachheit und jede Vergänglichkeit. Dir sei Ehre in unserem persönlichen Leben und in deiner Gemeinde, jetzt und in Ewigkeit. Amen.